Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir haben uns ja schon früher hier bei Breitband mit Sophie Hingst beschäftigt. In dieser Woche wurde nun bekannt, dass die Bloggerin seit Mitte Juli tot ist. Als Todesursache wird Selbstmord vermutet.
Sophie Hingst hatte Teile ihrer Familienbiografie erfunden, hatte sich jüdische Vorfahren ausgedacht, die angeblich während der Shoah umgebracht worden seien.
Eine Fake-Geschichte also. Der Spiegel hat diesen Fake aufgedeckt und daraus wiederum eine Geschichte gemacht. Nach dem Tod von Sophie Hingst, der, wenn es denn ein Selbstmord war, möglicherweise von der Spiegel-Enthüllung getriggert, hat dann die Irish Times eine Geschichte veröffentlicht. Darin erzählt sie die Geschichte von Sophie Hingst als wahrscheinlich psychisch labiler Frau. Und auch diese Story wird in den sozialen Netzwerken weitererzählt.
Als Fazit kann man sagen, Geschichten bekommen jede Menge Aufmerksamkeit. Je besser die Protagonisten in Kategorien wie gut und böse eingeteilt werden können, je besser diese Geschichten erzählt werden, desto mehr Aufmerksamkeit.
Ja, aber wo kommt sie her? Diese Gier nach Geschichten, warum muss alles auf diese Art und Weise erzählt werden? Und was bleibt bei so einer Art des Storytellings dann auf der Strecke? Wir haben mit Christian Schiecher gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
Und wir wollten zuerst von ihm wissen, ob wir alle Teile einer Aufmerksamkeitsmaschinerie sind, die immer heißer läuft, und wo dieser Hunger nach den Geschichten herkommt.
Also der Hunger war, glaube ich, immer schon da. Es geht einfach darum, dass sich immer mehr Leute beteiligen und dass das Ganze immer schneller funktioniert und auch die Anschlussdiskurse weiterführen. Also wenn beispielsweise der Spiegel etwas schreibt, dann wird das in sozialen Medien diskutiert, dann wird das auf allen möglichen Plattformen diskutiert und das erweckt nicht nur den Eindruck, sondern es ist tatsächlich so, dass da ein permanenter Austausch stattfindet, der extrem unübersichtlich ist.
Und trotzdem drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass es da um eine besondere Art von Geschichten geht, die da immer wieder auftauchen. Wenn wir nochmal zurückgucken, Ende letzten Jahres kam ja heraus, dass hier einer der Star-Reporter des Spiegel, der Klaas Relotius, in seinen Reportagen fälschte. Diese Art von Geschichten, die Relotius produzierte, die waren ähnlich dieser jetzt über Sophie Hingst, wenn es darin auch nicht um ihn selbst ging. Also Figuren als Helden und Opfer in Szenen verpackt, das Ganze so spannend und emotional und so zugespitzt geschrieben. Und auch die Aufdeckungsstory des Spiegel im Fall Relotius und Hingst, die waren erzählend reportagisch verfasst. Warum sind Geschichten nach dieser Art des Storytellings im Journalismus so beliebt?
Ja, Geschichten, die erzählt werden, erzeugen tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit. Also das Ganze ist ja im Grunde genommen geübt seit frühester Jugend. Also wir sind es gewohnt, von unseren Eltern Geschichten vorgelesen zu bekommen. Da waren eben aber auch Märchen dabei und diese Märchen scheinen konsequenterweise auch immer wieder im klassischen Journalismus aufzutauchen. Also Geschichten sind interessanter, wenn sie eine Erzählstruktur haben, wenn sie einen Spannungsbogen haben. Und insofern ist es nicht erstaunlich, dass dieser Mechanismus auch im Journalismus verwendet wird.
Sie sagen Märchen, so eine ganz wichtige Schablone für das Storytelling ist ja im Grunde genommen diese Heldenreise, die mal aus der Literatur kommt eigentlich. Wenn man jetzt mal an das früheste Beispiel denkt, ist das sicherlich die Odyssee jetzt von Homer, eine fiktive Geschichte. Und die wird sozusagen als Schablone genutzt, also eine Fiktion als Schablone genutzt für Geschichten, die in der Wirklichkeit stattfinden. Kann das überhaupt funktionieren?
Ja, das kann im Fiktionalen ganz wunderbar funktionieren, aber es funktioniert natürlich im Journalismus nicht, sondern es hat im Journalismus eigentlich verheerende Wirkungen, wenn beispielsweise sich der Geschichtenerzähler, der sich als Journalist oder Journalistin versteht, dann plötzlich zwischen dem Realen und Fiktiven hin und her switcht. Und das scheint ja offensichtlich auch bei Frau Hingst der Fall gewesen zu sein. Also ich denke, es ist ganz wichtig, die Bereiche auseinanderzuhalten. Also im Journalismus gelten andere Regeln als im fiktionalen Format.
Würden Sie denn sagen, dass nicht nur diese Fälle, die wir jetzt besprochen haben, sondern insgesamt der Journalismus, wenn er solche Geschichten erzählt, vielleicht sich der so einer Doku-Soap manchmal nähert?
Ja, es ist, glaube ich, nicht nur eine Doku-Soap, es ist noch viel schlimmer. Also wenn ich mal an diverse Fälle erinnern darf, die es gegeben hat, wo wirklich richtige Fakes stattgefunden haben. Das bekannteste sind tatsächlich die sogenannten Hitler-Tagebücher beim Stern. Es hat aber auch im Magazin der Süddeutschen Zeitung von Tom Kummer erfundene Interviews gegeben. Der Spiegel hatte mit Fotomontagen auf dem Titel gearbeitet. Also die Liste ließe sich jetzt fortsetzen. Und das hat eine verheerende Wirkung, weil es sich ja bei diesen Medien Medien, um Qualitätsmedien handelt, die im, insgesamt natürlich einen sehr guten Ruf haben. Und wenn dieser Ruf durch weniger Einzelfälle dann erstmal ruiniert ist, steht der gesamte Journalismus in Frage.
Es gibt ja so ein Standardwerk oder man muss fast sagen, vielleicht ein ehemaliges Standardwerk, die Reportage von Michael Haller. Da gibt er Anleitung dazu, zum Beispiel im Sinne einer stringenteren Erzählung aus mehreren Personen eine zu formen, also so als Handlungsanweisung an den Journalisten, an den Reporter. Wie ist denn das dann aus heutiger Sicht mit der Erfahrung auch im Fall Relotius und so, die wir gemacht haben, zu bewerten?
Also ich halte das für sehr problematisch, der Reportage derartige Freiheiten einräumen zu wollen. Also wer die Absicht hat, frei quasi von der Leber heraus Dinge zu formulieren, die vielleicht auch nicht unbedingt wahr oder wahrhaftig sind, der kann ja einen Roman schreiben, der kann sich ja in anderer Form artikulieren. Aber eine Reportage ist ein eindeutig journalistisches Format und deshalb sollte man da jetzt nicht die Ebenen oder gar die Personen vermischen.
Lassen Sie uns mal über die Verantwortung sprechen gegenüber denen, die da in Szene gesetzt werden in solchen erzählerisch formulierten Reportagen. Fördern wir mit dieser grenzenlosen Lust auf Stories auch den Drang, Knüllergeschichten zu publizieren, ohne Rücksicht auf Verluste und den Willen, Verantwortung gegenüber den Protagonisten zu übernehmen? Siehe Sophie Hingst.
Ja, es stellt sich die Frage, wer mit wir gemeint ist. Also letztendlich sollten Journalistinnen und Journalisten ja nicht die Aufgabe übernehmen, möglichst spannende, hochinteressante, aber gegebenenfalls auch fiktive Geschichten zu erfinden. Es geht darum, über gesellschaftlich relevante Sachverhalte zu berichten. Die Verantwortung über die Berichterstattung liegt auf der ersten Ebene, erstmal bei dem Journalisten oder der Journalistin selber, dann natürlich auch im Bereich der Redaktion, die natürlich entsprechende Vorgaben macht. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass Medien in Deutschland bis auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter dem Marktmodell folgen. Also es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Einschaltquote, es geht um Klicks und all diese Kategorien. Also insofern ist natürlich dann der ökonomische Druck, der Konkurrenzdruck, der Zeitdruck sehr, sehr hoch, was aber trotzdem nicht rechtfertigt, Dinge zu erfinden.
Man hat ja den Eindruck, dass auch aus diesem ökonomischen Grund solche Narrative von Tätern und Opfern so, ja, ich weiß nicht, zunehmen vielleicht oder dass sie zumindest gut ankommen, dass man diese gerne hört und gerne liest. Da werden also Menschen zu Helden stilisiert, auf ein Podest gehoben. Auf der anderen Seite hat man großes Interesse an so Geschichten, wo der Held dann fällt oder man beschreibt das Ganze aus der Opferperspektive. Muss man da nicht vielleicht sagen, man sollte als Redakteur, als Journalist nicht vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten und sich vielleicht ein bisschen mehr an der doch oft viel zwiespältigeren und gebrochenen Realität abarbeiten?
Ja, aber das Problem ist, dass die Realität eben einerseits sehr komplex ist, zum anderen relativ vielleicht auch langweilig ist, nicht unbedingt alle Nachrichtenwerte erfüllt, die für einen Bericht auch erforderlich sind. Aber das Entscheidende ist, was Sie genannt haben, natürlich funktioniert Medienberichterstattung in erster Linie über Personalisierung. Das heißt, wenn ich über einen Politiker und eine Politikerin berichte, beispielsweise über einen Minister, ist es natürlich so, dass dann auch gerne die Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Partei oder mit dem politischen Gegner eine wichtige Rolle spielt und dass der eigentliche Untersuchungsgegenstand, das eigentliche Thema im Grunde genommen in den Hintergrund gerückt wird. Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich mehr Hintergrundinformationen bezüglich des Themas eine Rolle spielen und weniger gewissermaßen die Auseinandersetzung im Vordergrund steht.
Nur ist das natürlich im Fall von Sophie Hingst gar nicht so einfach, ne? Weil das Thema ist ja so jetzt in der Berichterstattung das, was sie erfunden hat, ihre angeblich jüdische Opfergeschichte der Familie. Und dann kommen eben die Journalisten oder der Spiegeljournalist und schreibt diese Geschichte. Hätte der vorher sagen müssen, dass er vorhat, Sophie Hingst zu entblößen und diese Geschichte auseinanderzunehmen? Weil er hat sich ja offensichtlich so unter falschen Voraussetzungen dieses persönliche Gespräch mit ihr organisiert.
Also wenn das so gewesen ist, dann ist das natürlich zu verurteilen. Also es ist schon wichtig, dass, und das haben wir ja auch bei unserem Gespräch gemacht, dass man im Grunde genommen weiß, worum es geht. Und ein Journalist und eine Journalistin hat natürlich auch die Aufgabe, quasi die Quelle oder den Befragten, die Befragte zu schützen und da unter falschen Prämissen in ein Gespräch reinzugehen, jemanden unter Druck zu setzen und dann gegebenenfalls vorzuführen, ist nicht in Ordnung. Also das ist in dem Falle, wenn es denn so wäre, tatsächlich zu verurteilen.
Aber würden Sie dann sagen, Sophie Hingst ist in dem Sinne eher Privatperson gewesen oder ist sie eher mit einem Politiker, einer Politikerin gleichzusetzen gewesen, also einer Figur des öffentlichen Interesses?
Naja, also sie hatte ja eine doch große, eine große Prominenz schon erfahren. Sie war preisgekrönt, hat Öffentlichkeit hergestellt, hat eine ganze Menge von Followern. Also insofern ist sie keine Privatperson, die natürlich ganz besonders zu schützen ist, sondern sie ist öffentlich in Erscheinung getreten durch ihre Beiträge und musste sich ein Stück weit auch gefallen lassen, dass ihre Arbeit natürlich auch kritisch gesehen wird. Ob das jetzt so in Ordnung war, wie es gelaufen ist beim Spiegel, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber die Person, die in die Öffentlichkeit treten, müssen ihr Handeln auch vor der Öffentlichkeit legitimieren und sich auch kritische Fragen gefallen lassen.
Die Geschichten, die über Sophie Hingst erzählt wurden am Anfang und die sie auch selbst erzählt hat, das waren ja in erster Linie positive Geschichten, also Geschichten, die eine positive Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie Gutes getan hat zum Beispiel. Fängt da nicht vielleicht schon die Verantwortung an, dass man, es geht ja auch immer um so eine Aufmerksamkeitsökonomie für Geschichten, dass man, auch wenn Menschen besonders positiv dargestellt werden, dass man da vielleicht auch schon mal einen Schritt zurückgeht und genau schaut, was passiert da eigentlich? Auf welchen Mechanismus lassen wir uns da gerade ein?
Es geht letztendlich auch ein Stück weit um eine gewisse Distanz zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand. Und insofern sollte man nicht zu euphorisch und positiv auf der einen Seite berichten, aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht jemanden in die Pfanne hauen, sondern wichtig ist es, erstmal die Zusammenhänge darzulegen, aufzuspüren, einzuordnen und sich dann zu äußern. Also es wäre sehr positiv, wenn man öfters einfach mal sagen würde, wir sind noch nicht fertig mit der Recherche. Das passiert ja auch gelegentlich, also beispielsweise bei Amokläufen, Terroranschlägen und ähnlichem mehr. Da gibt es ja durchaus Journalistinnen und Journalisten, die sagen, also solange wir nicht entsprechend gut recherchierte Informationen haben, halten wir uns zurück. Und das sollte man in solchen Fällen, glaube ich, auch beherzigen.
Aber sind wir da nicht wieder am Anfang? Wer hat letztendlich die Verantwortung dafür und müsste dann nicht die Redaktion die Verantwortung übernehmen und sagen, hey, wir wollen nicht mehr so eine einseitigen Porträts, wir wollen nicht mehr solche einseitig guten Geschichten oder auch einseitig bösen Geschichten, sondern wir wollen ausgewogene Geschichten, die ja schnell auch so ein bisschen als langweilig gelten?
Es geht, glaube ich, nicht um Gut und Böse. Also es können gute, positive Geschichten dargestellt werden, wenn sie wahr sind. Das mag trivial klingen, aber das ist, glaube ich, der Anspruch. Und trotzdem hat der Journalismus natürlich die Aufgabe, kritisch Sachverhalte darzustellen. Also wenn Menschen lügen, wenn Menschen die Unwahrheit erzählen, dann ist es eben auch die Aufgabe des Journalismus, darauf hinzuweisen, das aufzuzeigen, aufzudecken. Und wenn sich da jemand falsch verhält und Geschichten erfindet und der Spiegel oder andere Medien, die decken das auf, dann ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung.
Nun ist es ja so, wenn Menschen Geschichten erfinden oder lügen, wie Sie das gerade gesagt haben, dann kann das unter Umständen eine Krankheit sein, zum Beispiel, ja, oder es kann eine psychische Krankheit sein. Wie würden Sie denn da die Grenze ziehen? Also wann ist der Mensch wichtiger als die Story, die dann aufgedeckt wird, und wer übernimmt in so einem Fall die Verantwortung? Weil darum scheint es ja jetzt auch in dem Fall Sophie Hingst zu gehen, dass der eine Journalist sagt, man hat das gemerkt, der ging es irgendwie nicht gut. Das war allerdings natürlich auch nach der Aufdeckung. Und der andere sagt, sie war eigentlich ganz klar und ganz ruhig und hat sich als Person irgendwie sehr souverän dargestellt.
Also grundsätzlich ist der Mensch immer wichtiger als die Geschichte, und wenn es um Leben und Tod geht, natürlich erst recht. Also auch hierzu ein Beispiel. Es gibt immer wieder Berichte bzw. Nichtberichte von Entführungen, wenn beispielsweise Geiselnehmer sich direkt an die Medien wenden und die Medien dann mit der Polizei, den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, dann kann es eben gute Gründe geben zu sagen, wir berichten nicht über diesen Sachverhalt, weil wir das Leben der Geisel nicht gefährden wollen. Das ist ein drastisches Beispiel, aber auch hier geht es um Leben und Tod. Den Fall, den Sie jetzt ansprechen, der ist natürlich hochgradig komplex und kompliziert. Man kann nicht von einem Journalisten oder einer Journalistin erwarten, dass sie quasi den psychologischen Blick hat und einschätzen kann, ob ein Mensch psychisch labil ist oder nicht. Dass dieser Journalist, über den Sie gerade gesprochen haben, das gemerkt hat und sich dann entschlossen hat, nicht zu berichten, ist löblich. Aber wie gesagt, das kann man in der Regel nicht erwarten, wenn man einen erwachsenen Menschen vor sich sitzen hat, der eben keine Anzeichen für eine Labilität oder gar psychische Störungen hat. Also das ist, glaube ich, eine Überforderung, die so nicht erwartet werden kann.